Alpenrauschen, der Podcast von Zipro Österreich. Für ein nachhaltiges Leben in den Alpen.
Wenn man auf die klimaschädliche An- und Abreise mit dem BKW aufmerksam macht, ist das für viele nichts Neues. Bei der Planung von Bergtouren mit öffentlichen Verkehrsmitteln stößt man aber regelmäßig auf Hürden. Wie finde ich die beste Verbindung? Wann ist die letzte Verbindung zurück nach Hause? Oder welche Touren kann ich realistisch an einem Tag überhaupt schaffen? Wer begeisterter Wanderer ist, sollte bereits den Verein Bahn zum Berg und seine Suchmaschine Zugl kennen. In Zusammenarbeit mit dem Verein Protect Our Winters wurde nun ein Tourenführer für Nordtirol ausgearbeitet, um klimafreundliche Freizeitaktivitäten in den Bergen zu unterstützen. Wie man klimafreundlich oder aber auch nicht auf die Berge kommt und wie einem der Tourenführer dabei hilft, bespreche ich mit Veronika Schöll von Bahn zum Berg und Anna Siebenbrunner von Protect Our Winters. Hallo Anna, hallo Veronika.
Hallo.
Veronika, es freut mich auf jeden Fall, dass wir uns bereits zum zweiten Mal bei unserem Podcast sehen und über ein recht wichtiges Thema aus meiner Sicht sprechen können. Seit unserem letzten Gespräch im Frühjahr 2022 ist viel passiert bei Bahn zum Berg. Nicht nur wurde die Website von euch laufend erneuert und verbessert, sondern ihr habt auch mit der Tourensuchmaschine Zugl gestartet. Gib uns bitte doch ein kurzes Update, was sich in den vergangenen eineinhalb Jahren so getan hat, bevor wir dann auf den Tourenführer eingehen.
Sehr gerne. Also Bahn zum Berg wächst und gedeiht. Unsere Öffi-Tourenplattformen für Österreich und Südbayern oder eigentlich ganz Deutschland vergrößert sich laufend. Wir bekommen immer wieder neue Tourenreporterinnen, die bei uns mitmachen wollen. Die zweite Sache, die du schon erwähnt hast, ist unser Projekt Zugl, das wir voriges Jahr gestartet haben und auch erfolgreich veröffentlicht haben. Das ist eben diese Suchmaschine für öffentlich erreichbare Bergtouren. Mittlerweile sind da zwischen 8.000 und 10.000 Touren, je nach saisonaler Verfügbarkeit drauf. Das geht jetzt sozusagen in die zweite Runde, in die Weiterentwicklung. Also wir haben viele Stellschrauben verändert oder angezogen. Das heißt, wir verändern gerade das Oberflächendesign, dadurch auch die Funktionalität, die sich dadurch verbessert. Das Design wird sehr schön, ich habe es schon gesehen. Jetzt geht es darum, das drunter zu programmieren. Das ist gerade im Laufen. Und das zweite große Thema für Zugl wird sein, dass es auf die europäischen Alpenstaaten ausgerollt wird. Das wieder durch eine Förderung ermöglicht vom Klimaministerium im Rahmen der Alpenkonvention. Unser erstes Land, wo wir uns breit machen wollen, ist Slowenien. Passt auch gut, weil es den Vorsitz oder die Präsidentschaft der Zipra gerade inne hat. Daran arbeiten wir sehr intensiv. In den nächsten Wochen, ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen, wann es fertig ist, passieren.
Aber im Laufe des Jahres?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Bahn zum Berg goes international.
Richtig, auch mehrsprachig werden wir.
Ja, genau. Anna, dich dürfen wir zum ersten Mal bei unserem Podcast begrüßen. Hallo nochmals. Du kommst aus der Steiermark und lebst aber mittlerweile in Innsbruck. Du bist eine begeisterte Bergsportlerin, absolvierst gerade dein Masterstudium im Bereich Naturgefahrenforschung. Dein Alpenbezug ist offensichtlich, aber erzähl uns doch bitte kurz, wie dein Weg von der jungen Steirerin auf Ski zu einer angehenden Naturgefahrenforscherin war, die sich für Klimaschutz bei Protect Our Winters engagiert.
Ja, genau. Danke für die Einladung. Freut mich, dass ich auch mal dabei sein darf. Wie du richtig gesagt hast, ich bin in der Steiermark, also genauer gesagt in Graz, aufgewachsen. Meine Eltern kommen aus der Obersteiermark und ich habe eigentlich schon den Großteil meiner Kindheit, vor allem die Wochenenden und die Ferien, immer dort verbracht und bin, also es fühlt sich zumindest so an, als wäre ich doch auch in den Bergen aufgewachsen, obwohl Graz ja doch ein Stück weg ist von den Bergen, zumindest von den hohen Bergen. Die Sehnsucht nach höheren Gipfeln war dann irgendwann doch so groß, dass es mich mal aus Graz weggetrieben hat. Und so habe ich nach dem ersten Jahr von meinem Geografie-Bachelor von Graz nach Innsbruck gewechselt, dort dann fertig studiert und mache dort jetzt auch meinen Master in Naturgefahren und bin damit hoffentlich bald fertig.
Mhm. In der Ankündigung zum Release-Event von eurem Tourenführer schreibt ihr, ihr möchtet weniger diskutieren, sondern mehr Fortschritte machen. Bevor wir dann weiter darauf eingehen, aber noch kurz eine andere Frage, und zwar, wie ist es überhaupt zu der Idee gekommen und wie ist es zu der Kooperation zwischen Bantamberg und Protect Our Winters gekommen?
Ja, wir waren schon länger so inoffiziell ein bisschen verpartnert und haben aber nicht wirklich miteinander was gemacht. Also wir haben von Pau aus ein paar Skitourenberichte für den Bantamberg-Blog geschrieben. Und nachdem Mobilität auch bei Pau ein großer Schwerpunkt ist, wollten wir dann irgendwann mehr machen und haben Projekte gesucht, die wir gemeinsam, also die zwei Vereine, umsetzen könnten. Und so sind wir dann eben irgendwie bei diesem Tourenführer gelandet, weil wir halt irgendwie erkannt haben, dass es vielen Menschen an so einem Werkzeug fehlt, wie sie diese erste Hürde der Planung einer Öffi-Tour nehmen können, weil vielen irgendwie nicht ganz klar ist, haben wir das Gefühl, dass man eh so viele Gipfel auch mit Öffis erreichen kann.
Mhm. Veronika, aus deiner Perspektive, wie ist es euch auch mit der Idee gegangen, von einem rein digitalen Medium quasi wieder zurück zu einem traditionellen Medium des Buchs zu kommen?
Naja, unser Verein steht da, steht eigentlich für die Digitalisierung der Informationen. Aber wir haben erstens gemerkt, dass sehr viele Menschen sich mit Büchern oder mit Druckwerken einfach leichter tun, wenn sie es kennen und wissen, wie man damit umgeht. Und zweitens ist dieses Buchprojekt eigentlich nicht rein auf Papier, sondern das ist eine hybride,
Form.
Die aus zwei Teilen besteht und die mittels QR-Code miteinander verbunden sind. Also der eine Teil ist das Buch, indem wir die Touren in verschiedenen Formen, also Formaten, verschieden lang beschrieben finden. Und die sind mittels QR-Code mit den gleichen Touren, die auf Bahn zum Berg veröffentlicht sind, verbunden. Hier findet man dann wesentlich mehr Informationen. Entweder sind die Touren genauer beschrieben, es sind mehr Fotos. Und das Wichtige ist, es ist die Anreise und die Abreise dargestellt. Man findet den passenden Fahrplanvorschlag. Man sieht also, dass diese Tour auf jeden Fall machbar ist öffentlich und wie man vom Startbahnhof, das sind jeweils die Bezirkshauptstädte von Tirol, zum Tourstartort und wieder zurückkommt.
Mhm. Damit sind wir ja schon direkt beim Tourenführer gelandet. Dazu vielleicht eine mehr inhaltliche Frage von meiner Seite. Wie kann man seinen bevorzugten Bergsport mit sauberer Mobilität am besten verbinden?
Die Möglichkeiten sind auf jeden Fall da. Man muss eben diese erste Hürde überwinden, dass man mal sich damit befasst, wo komme ich überall hin mit Öffis. Und dann kommt man eh schnell drauf, wenn man einmal im Zug sitzt, dann sieht man den Gipfel und denkt sich, ah, den kann ich auch mit Öffis gehen oder schaut ins nächste Tal runter. Und also man entdeckt bei jeder Tour mindestens 10 neue Möglichkeiten, glaube ich. Und gerade für Überschreitungen ist es einfach so cool, weil man nicht wieder zum Auto zurückgehen muss, sondern darunter gehen kann, wo man will, wo die nächste Haltestelle ist. Und also ich persönlich muss sagen, ich fühle mich da überhaupt nicht eingeschränkt irgendwie.
Ihr habt es ja schon zu einem Teil erwähnt, würde dennoch die Frage jetzt nochmal stellen, also Tourenportale in Form von Websites, von Apps oder traditionelle Tourenführer im Buchformat sind ja heutzutage beides nicht wirklich was Neues. Ihr kombiniert quasi eigentlich jetzt beide Aspekte, beide Formate. Und damit kommen wir quasi schon zur Frage, was unterscheidet dann euren neuen Tourenführer für Nordtirol von anderen Tourenportalen oder Tourenführer?
Also erstens ist so wie auf Bahn zum Berg auch dieses Buch zustande gekommen, weil mehrere Leute miteinander zusammenarbeiten und die Touren kommen sozusagen auch aus der Community. Die Leute, die da mitgemacht haben, haben die Touren auch alle selber gemacht. Das heißt, sie haben alle auch einen persönlichen Touch. Auch das wird man in den Beschreibungen, wenn man die liest, gleich mitkriegen. Und der Unterschied ist wirklich eben diese hybride Form, die wir gewählt haben, nicht zuletzt auch, um die Nachhaltigkeit dieses Projektes zu sichern. Weil wenn du einen Tourenführer nur in Papierform hast, dann bedeutet jede Fahrplanumstellung eine neue redaktionelle Umstellung und einen Neudruck des Buchs. Und wir wissen, wie ressourcenintensiv Buchdruck ist und deshalb haben wir eben entschieden, ein längerfristiges Projekt zu starten, Und das ist eben durch diese Doppelrolle Buch und digitale Lösung auf jeden Fall gesichert. Mhm.
Ihr habt eigentlich ein Buch erfunden, das ihr digital erneuern lässt, oder?
Genau, also das ist sicher längerlebig. Und dadurch, dass wir auch nicht die Langfassung von den Touren abdrucken, sparen wir auch wieder ein paar Seiten. Und so ist der Tourenführer insgesamt dann auch wirklich kompakter, als man ihn gerne im Rucksack mitnimmt.
Das heißt, ihr habt euch ja zum Ziel genommen, nicht nur nachhaltige Touren quasi damit zu fördern, bekannt zu machen, sondern ihr habt auch geschaut, dass das Produkt an sich auch nachhaltig
genau, ist. Genau, es war uns auch ganz wichtig, dass wir da beim Druck auch wirklich die höchstmöglichen klimafreundlichen Druckstandards einsetzen. Und da haben wir mit Compass wirklich einen sehr kompetenten Partner auch gefunden, die da auch nochmal alle Hebel in Bewegung gesetzt haben, um das zu ermöglichen.
Mit dem Stichwort Nachhaltigkeit würde ich auch gerne die Brücke zur Alpenkonvention schlagen. Und zwar das Protokoll Tourismus sieht im Artikel 13 schon seit dem Inkrafttreten 2001 in Österreich vor, dass Maßnahmen gefördert werden, die auf eine Einschränkung des motorisierten Verkehrs in den touristischen Zentren abzielen. Eure Zielgruppen sind vermutlich Touristen, aber vor allem auch, nehme ich an, die einheimische Bevölkerung im Prinzip, die ja viel regelmäßiger in den Bergen unterwegs ist als Sommer- oder Wintertouristen, wie auch immer. Und dazu vielleicht ein bisschen die Frage, seht ihr generell einen Nachholbedarf, derartige Informationen, wie ihr sie jetzt bereitstellt, unter den Touristen bekannter zu machen, aber auch gleichzeitig der Öffentlichkeit bekannter und zugänglicher zu machen?
Ich glaube schon, und ich glaube, da sind auch die Verantwortungsträgerinnen allen voran gefragt. Die Politik kann nicht immer alle Entscheidungen auf die Individuen abwälzen. Also da muss schon die Politik Anreize setzen und eben auch die Tourismusverbände, die gerade in den tourismusintensiven Regionen wirklich was zum Sagen haben. Und mir fällt selbst immer wieder noch auf, dass wenn irgendwo Anreisebeschreibungen sind, dass zuallererst Flugzeug, dann Auto erwähnt wird und zuletzt erst die öffentliche Anreise. Und allein da zeigt sich schon die Prioritätensetzung. Also da muss sich schon noch einiges ändern.
Es ist auch die Art und Weise, wie man kommuniziert dann unterm Strich.
Ja, oder? Auf jeden Fall. Also.
Ja, das wäre auch ein Thema, das uns sehr wichtig wäre, dass die öffentliche Anreise einfach positiv besetzt wird. Dass man ihr ein besseres Image, das sich ja, wenn man es ausprobiert, wirklich hat, verleiht. Also ich habe es jetzt erst wieder festgestellt in einem Gespräch, dass wir, weil wir unser Netzwerk ja auch ständig vergrößern, mit dem VOR gehabt haben, also mit dem Verkehrsverbund Ostregion, die extrem darunter leiden, da geht es eben um die Busverbindungen in Wien, Niederösterreich und Burgenland, dass der Bus ein sehr schlechtes Image hat. Obwohl er genauso pünktlich wie die Züge ist und vielleicht sogar schneller am Ort ist, noch klimafreundlicher, wenn er voll besetzt ist. Also man müsste das Ganze noch verbreitern und vereinfachen.
Ja, natürlich dieses Selbstverständnis, überall quasi via Individualverkehr von A nach B zu kommen, hat man über Jahrzehnte bei uns in den Köpfen verankert natürlich. Das braucht seine Zeit, das wieder ein bisschen aufzubrechen, denke ich mir. Das, was die Personen stärksten als Einbuße, wenn sie auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen, ist quasi die Spontanität und Individualität, wann, wie komme ich zu meinem Ziel im Prinzip. Der Klimaaktionsplan 2.0 vom Alpinen Klimabeirat sieht für den Bereich Tourismus die Entwicklung einer koordinierten Vision für klimaneutralen und klimaresilienten Alpentourismus vor, was aus meiner Sicht jetzt gerade sehr gut zu dem passt, worüber wir schon gesprochen haben. Und zwar ist die An- und Abreise ein wesentlicher Faktor bei der Verursachung von klimaschädlichen Schadstoffen. Doch mit Freizeitaktivitäten und Tourismus sind auch natürlich andere Aspekte verbunden, wie die Unterbringung, die Bewirtschaftung, die ganze Infrastruktur herum, was ja mitunter auch diverse Schadstoffe mit sich bringt. Neben einer klimafreundlichen Mobilität, wo seht ihr noch weiteren Verbesserungsbedarf, um Tourismus und Bergsport generell klimaneutral und auch vielleicht klimaresilient zu gestalten? Ich weiß, das ist keine einfache Aufgabe, aber aus eurer Erfahrung heraus, ihr seid ja doch regelmäßig in den Bergen unterwegs. Wo gibt es Momente, wo ihr euch denkt, das könnte eigentlich wirklich besser laufen?
Also dazu eine Vision, die ich immer wieder, ich bin selber im Tourismus, aber in Wien tätig und da ist die Situation natürlich ganz eine andere. Aber es wäre für den österreichischen Tourismus, das ist eine Vision, sage ich dazu, oder eine meine Idee und keine Kritik oder so, wäre es wirklich eine Riesenchance, das Ganze auf nachhaltige, also wirklich nachhaltige Füße zu stellen und den Rest nicht einzustellen, aber langsam halt auslaufen zu lassen. Ich sehe sogar, glaube ich, die einzige Chance zu sagen, Österreich wird ein oder ist ein Umweltmusterland. Und da sehe ich genauso die Ausbauten, die unsäglichen Weiterausbauten von Liftanlagen, die immer noch passieren, neue Pisten zu bauen. Und auch im Sommer ist es halt wirklich fraglich, ob ich überall irgendwelche Bike-Zentren reinbauen muss. Aber ich habe zu wenig Einblick. Ich sehe halt immer nur das, was so an über die Alpenvereine hereingetragen wird, dass da sehr viel passiert, was man eigentlich gar nicht braucht.
Das ist natürlich die Frage des richtigen Maßes. Genau. Im Prinzip. Hast du persönliche Erfahrungen, Anna?
Ja, mir fällt nur oft auf, in so öffentlichen Diskussionen, gerade wenn es darum geht, wie schlecht Skigebiete nicht sind, dass die sich dann auch eben gern drauf rausreden, dass ja 75% allein die An- und Abreise ist und das haben ja nicht sie in der Hand. Aber ich bin der Meinung, das haben schon sie in der Hand, weil sie die sind, die die Anreize schaffen, wie die Leute zu ihnen anreisen. Und wenn es jetzt keine Spinde oder so gibt in den Talstationen, dann ist es halt extrem unpraktisch, da mit Öffis hinzufahren, wenn man seinen Rucksack dann nicht abstellen kann und solche Dinge. Und auch solange Parken vor Skigebieten oder Wanderparkplätzen nicht was wirklich kostet, was wehtut, werden die Leute halt nicht umdenken.
Mhm. Vision war eigentlich das perfekte Stichwort, finde ich, weil im Prinzip im Klimaaktionsplan wird ja auch von einer Vision gesprochen für klimaneutralen, klimaresilienten Tourismus im Alpenraum. Der Klimawandel wirkt sich stärker in den Alpen aus als in anderen Regionen, früher und stärker, muss man fast dazu sagen. Wir haben schneeärmere Winter, wir haben wärmere und trockenere Sommer insgesamt. Wir haben einen recht starken Biodiversitätsverlust, sehen uns damit vor mehreren großen Herausforderungen quasi konfrontiert. Und es steigt auch das Risiko für Naturgefahren. Und da kommt jetzt eine Frage an dich, Anna, als angehende Naturgefahrenforscherin. Wie siehst du generell die Entwicklung im Alpenraum dazu und gibt es heute schon mehr Bedarf, Acht zu geben, wenn man am Berg unterwegs ist, als vor einigen Jahren?
Ja, es ist auf jeden Fall offensichtlich, dass sich was verändert durch den Klimawandel. Also die Extremereignisse nehmen zu. Wenn ein Hochwasser früher alle 100 Jahre aufgetreten ist, dann kann es sein, dass es mittlerweile alle 50 Jahre schon auftritt. Also da verändern sich die Jährlichkeiten extrem und das betrifft jetzt nicht nur das Hochwasser, sondern auch viele andere Naturgefahrenprozesse. Und das ist jetzt nicht nur in irgendwelchen weit abgelegenen alpinen Regionen, wo keine Menschen betroffen sind, sondern das kann auch Siedlungsräume betreffen. Und spätestens da, wo die Menschheit dann wirklich betroffen ist, führt das dann auch hoffentlich zu einem Umdenken. Und was sicher gut ist, ist, dass die Monitoring-Systeme immer besser werden. Also man kann besser vorhersagen, wann es dazu kommt, schneller reagieren. Aber gegen diese ganz seltenen Extremereignisse, die jetzt durch den Klimawandel immer häufiger werden, hat man halt eigentlich trotzdem keine Chance. Mhm.
Dankeschön. Wir schreiten langsam aber doch auch schon Richtung Ende von unserem Gespräch. Ihr habt noch ein paar kleine Fragen. Ich habe auch immer eine Rubrik, die Veronika schon kennt. Und das ist genau der Grund, warum sie leicht abgeändert ist. und das sind zwei ganz kurze Fragen. Die zweite Frage ist die gleiche geblieben, im Prinzip wie bei den anderen Folgen. Aber die erste Frage, ich bitte einfach um eine ganz kurze, spontane Antwort auf beide Fragen und ich starte vielleicht mit der Anna. Windkraftanlagen am Bergkamm, PV-Freiflächenanlagen auf der Alm oder Pumpspeicherkraftwerke in unberührten Alpentälern?
Ja, eine Frage, die zur aktuellen Zeit passt. Es ist sicher klar, dass sich da was ändern muss und dass man auch nicht sagen kann, in den Alpen brauchen wir sowas nicht, wollen wir sowas nicht haben, weil unser steigender Energiebedarf lässt sich einfach anders nicht decken. Ich persönlich bin gegen die Überflutung von irgendwelchen Alpentälern, gerade wenn sie schützenswert sind aus Biodiversitätsgründen oder warum auch immer. Aber ich habe überhaupt kein Problem mit Windkraftanlagen oder PV-Freiflächenanlagen. Also ich glaube, das ist was Cooles und das sollte auch niemanden stören, der sich für Klimaschutz einsetzt.
Mhm. Danke für die ehrliche und offene Antwort auf jeden Fall. Die Diskussion rund um erneuerbare Energien im Alpenraum ist ein Thema, das mich tagtäglich mittlerweile begleitet und extrem heikel und schwierig zu bearbeiten ist insgesamt. Und daher auch die gleiche Frage jetzt an dich, Veronika. Windkraftanlagen am Bergkamm, PV-Freiflächenanlagen auf der Alm oder Pumpspeicherkraftwerke in unberührten Alpentälern?
Rein emotional ist meine Antwort ähnlich wie die von der Anna. Technisch habe ich leider zu wenig Hintergrund, um das wirklich bewerten zu können, was davon machbar oder besser ist. Also ich habe auch kein Problem mit Windkraftanlagen. Anlagen auf Almflächen kann ich mir deshalb schwer vorstellen, weil die Almflächen sowieso immer weniger werden in Österreich. Und die werden bewirtschaftet, die müssen bewirtschaftet werden, damit sie Almflächen bleiben und nicht verwalten. Und das ist halt die Frage, ob das dann machbar ist. Ja.
Ja.
Da kann ich mich da anschließen.
Die Bewahrung der unberührten Natur, wenn man es streng nimmt dann und vielleicht von Wildnis sprechen möchte, dann wissen wir auf jeden Fall, dass wir in Österreich sehr, sehr wenig Wildnis noch überhaupt bieten können. Jetzt sind wir dann doch wirklich schon ziemlich am Ende angelangt, was unsere Zuhörerinnen aber sicher auch noch interessiert ist. Wir haben jetzt über den Tourenführer gesprochen, der, glaube ich, Ende Juni erhältlich ist. Erzähl's kurz, wo bekomme ich den Tourenführer überhaupt her? Wo finde ich ihn?
Also man kann den Tourenführer sogar jetzt schon online vorbestellen und dann vor Ort in der Buchhandlung seiner Wahl abholen. Und ab Anfang Juli wird er dann auch in so ziemlich allen Buchhandlungen österreichweit verfügbar sein. Und im Winter folgt eine Skitourenausgabe für Skitouren mit Öffis in Nordtirol.
Ah, okay. Das ist ja sehr wertvolle und gute Information noch zusätzlich. Danke dafür. Gibt es Aspekte, die wir vom Tourenführer vielleicht noch nicht beleuchtet haben, das aus eurer Sicht hervorzuheben wäre, was euch am Herzen liegt?
Wir haben auf den ersten Seiten auch ein paar Tipps für Öffi-Bergsport, also was man beachten sollte, damit das alles reibungslos funktioniert, dass man auf der Fahrt noch die Zeit nutzen kann, um zu frühstücken, um die Tour zu planen, um Schlaf nachzuholen. Mhm. Und das sind einfach alles Dinge, die man nicht machen kann, wenn man am Steuer sitzt. Mhm. Um einfach nochmal die Vorteile des Öffi-Bergsports hervorzustreichen.
Eine Frage, die mich noch brennend interessiert, ist, was sind die nächsten Schritte bei Bahn zum Berg, die jetzt anstehen? Abgesehen von dem Tourenführer, du hast das schon angeschnitten, ihr werdet euer Angebot quasi ausweiten, ihr startet mit Slowenien. In welchem Zeitraum spielt sie das ab und gibt es vielleicht noch ein paar
Also Slowenien, Entschuldigung, ich hab dich unterbrochen. Nein, Slowenien, das bezieht sich ja auf die Suchmaschine, die eben sukzessive auf alle Alpenstaaten ausgeweitet wird, also auf die alpinen Regionen da, also da folgt dann noch die Schweiz, Norditalien, Südtirol, Bayern ist ja schon dabei und Frankreich, das ein großes Stück Arbeit noch sein wird. Das betrifft, also diese Entwicklung betrifft das Jahr 23, wahrscheinlich auch 24 und wird eben möglich durch die Förderung des Klimaministeriums im Rahmen der Alpenkonvention. Das zweite große Thema, was wir jetzt auch angefangen haben im Rahmen von Bahn zum Berg, ist sozusagen die Vernetzung mit den Anbietern, mit den Mobilitätsanbietern. Wir haben jetzt eine sehr schöne Kooperation mit dem FOR und mit den Wiener Alpen. Da geht es darum, dass wir uns sozusagen gegenseitig unterstützen und die Angebote gegenseitig beschreiben oder versuchen zu verbessern, Buslinien populärer zu machen, ja. So in diese Richtung. Das haben wir heuer begonnen. Ja, und was wir auch jetzt fördern wollen, es ist uns für uns selber den Community-Aufbau, also mehr Mitglieder zu finden, mehr Tourenreporterinnen einzuladen, bei uns mitzumachen, weil davon lebt Banzenberg, von dieser Vielfalt, dass möglichst viele verschiedene Leute eben ihre Bergerlebnisse mit Öffi-Anreise bei uns beschreiben und dadurch auch wieder viele andere anregen, das nachzumachen. Und so wie du am Anfang gesagt hast, diskutieren über Vor- und Nachteile kann man endlos. Und wenn ich in der guten Lage bin, ein Öffi-Netz vor der Haustür zu haben, dann nütze ich das einfach. Und ich mache es einfach. Ich werde immer nachher Vorteile finden. Aber das bringt uns gar nichts, weil das wissen wir eh alle.
Du hast ein paar Dinge gesagt, wo mir noch spontan was eingefallen ist. Und du hast ja auch erwähnt, Slowenien hat gerade den Vorsitz zur Alpenkonvention. Eines der Schwerpunktthemen des slowenischen Vorsitzes ist die Lebensqualität, Quality of Life. Gehört es zu einer guten Lebensqualität, ausreichend öffentliche Verkehrsmittel vor der Haustür zu haben?
Auf jeden Fall. Also ich persönlich möchte nirgends wohnen, wo ich abgeschnitten bin vom Öffi-Netz. Und es ist halt gerade so eine Zeit, wo die Leute gestresst sind und sich es halt leisten können, oft mit Autos zu fahren, aber der eigentliche Reichtum müsste ja sein, dass man die Zeit hat, auch mit Öffis zu fahren und das zu genießen. Und das ist eigentlich das, was zählen sollte.
Wir kommen zu den letzten zwei Fragen. Die erste würde ich gerne an die Anna richten. Und zwar, wie sieht aus deiner Sicht der Winter in den Alpen im Jahr 2040 aus? Wirst du noch regelmäßig deine Skitouren gehen oder wirst du auch deine Freizeitaktivitäten anpassen müssen?
Ich hoffe sehr, dass sich schon noch Skitouren ausgehen 2040 und dass ich dann auch körperlich noch Skitouren gehen kann. So wie sich es die letzten Jahre entwickelt hat, hat man schon deutlich gesehen, dass sich da was verändert, dass die Winter nicht gerade länger werden, dass sie immer später beginnen. Also gerade der vergangene Winter war ja wirklich ein Trauerspiel eigentlich bis Mitte Jänner, bis einmal endlich der Schnee gekommen ist. Skitouren ist definitiv mein Lieblingssport, muss ich zugeben. Das heißt, das wird mir schon ein bisschen das Herz brechen, wenn das irgendwann nicht mehr in dem Umfang möglich ist. Auf der anderen Seite gehe ich auch sehr gern zu Fuß in die Berge oder mit dem Mountainbike. Also ich würde mir schon was finden.
Sehr gut. Was mir jetzt noch gerade aufgefallen ist, wir haben eigentlich überhaupt nicht über Protect Our Winters gesprochen. Vielleicht magst du auch ein paar Worte dazu sagen, was Protect Our Winters eigentlich ist und was so eure Kernthemen sind.
Ja, Protect Our Winters, kurz PAW, ist eine global aktive Klimaschutzorganisation, stammt aus den USA. Das Österreich-Chapter gibt es seit 2014. Und es gibt auch eine europäische Dachorganisation, PAW Europe. Und wir vereinen die Outdoor-Community hinter uns und setzen uns für den Erhalt unserer Umwelt und für den Schutz des Klimas ein. Und was wir machen, ist im weitesten Sinne Lobbying. Ist zwar aufgrund einiger Politiker oder Berufslobbyisten sehr negativ konnotiert mittlerweile. Wir betreiben aber Lobbying for the good, also für den guten Zweck, und versuchen da eben mit Stakeholdern ins Gespräch zu kommen und die davon zu überzeugen, sich auch für Klimaschutz einzusetzen.
Damit seid ihr eine relativ junge Organisation eigentlich nur, von dem her gesehen auch beeindruckend, wenn ihr schon so international vernetzt seid, aus meiner Sicht. Ihr habt mir kurz die Webseite angeschaut, ihr seid generell ein recht junges Team, oder?
Ja, schon. Also der Altersschnitt bei uns liegt wahrscheinlich so um 25 und haben Großteil an, also dabei ist, die sind, also die studieren und ein Kernteam, das schon ein bisschen älter ist vielleicht und auch schon länger dabei ist. Und ja, grundsätzlich sind wir immer noch sehr im Wachsen und wird auf jeden Fall spannend, wie es weitergeht, weil jetzt ist doch so, dass viele mit dem Studium fertig werden, eine Arbeit finden, weniger Zeit haben für PAW, weil der Großteil der Arbeit ja bei uns schon ehrenamtlich ist. Aber zum Glück geht es uns auch finanziell als Verein gut, sodass wir immer mehr Leute auch wirklich anstellen können, die für PAW arbeiten. Und wir merken einfach, mit jeder bezahlten Position geht so viel mehr weiter. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg in die Zukunft.
Danke auf jeden Fall da für den kleinen Einblick und für den Überblick, was Pau in Österreich auch macht. Veronika, für dich eine etwas andere Frage. Denkst du, schaffen wir die Verkehrswende bis 2040 und reisen klimaneutral mit Öffis oder E-Fahrzeugen zu unseren Ausflugszielen?
Erstens sind wir schon mitten in der Mobilitätswende. Also die wird ja schon gemacht. Ich glaube, dass es eine Illusion ist, Individualverkehr durch öffentliche Mobilität ersetzen zu können, gänzlich. Also das wird es nicht spielen. Ich lese es zwar immer wie in den vollmundigen Ankündigungen auf verschiedenen Seiten, aber es wird, glaube ich, nicht funktionieren und ist auch meiner Meinung nach nicht sinnvoll. Aber das als Ausrede zu benutzen und zu sagen, wir machen es gar nicht, geht auch nicht. Also ich glaube fest dran, dass es 2040 eine gute Lösung geben wird. Ich freue mich auch zum Beispiel schon auf den Tourismusmobilitätstag im Herbst, wo sich wieder sehr viele Touristiker treffen, die an der Sanftmobilität und an der Mobilitätswende arbeiten. Und das werden auch immer mehr und die Projekte werden mehr und größer und erfolgreicher. Also dieser Fleckerlteppich wächst schon langsam zusammen. Also das Mosaik das stellen wir fertig bis 2040, das glaube ich schon.
Danke für die optimistischen Aussichten auf jeden Fall. Ich glaube auch, es braucht eine sinnvolle Kombination aus öffentlichem Verkehr und Individualverkehr. Beim Individualverkehr haben wir grundsätzlich einfach die große Herausforderung, wir müssen halt weg vom Verbrenner und den Strombedarf, den man damit erzeugt, dass man den mit Erneuerbaren halt natürlich abdecken kann. Und da sehe ich momentan die größte Herausforderung. Wir hoffen dennoch das Beste, um ein positives Abschlusswort für diese Folge zu finden. Ich bedanke mich herzlich bei Anna und Veronika für das interessante Gespräch. Ich wünsche viel Erfolg für den anstehenden zweiten Tourenführer für die Wintersaison und wünsche noch einen schönen Tag.
Danke.
Mehr Informationen zur Alpenkonvention, zum Alpinen Klimabeirat oder zu Zipra findet ihr auf den jeweiligen Websites. Die entsprechenden Links dazu gibt es in der Beschreibung. Mit Unterstützung vom Bund und Europäischer Union.